ARD Sounds.
Rauchen ist gefährlich und Alkohol schadet ebenfalls der Gesundheit. Das sind für die allermeisten Menschen Fakten. Es wird akzeptiert, auch wenn es vereinzelt natürlich Menschen gibt, die solche Aussagen in Zweifel ziehen. Aber wie sieht es aus mit dem Satz, der Klimawandel ist menschengemacht? Wie einig ist man sich über den Wahrheitsgehalt dieses Satzes? In der Klimaforschung herrscht ein überwältigender, mehrfach belegter wissenschaftlicher Konsens von über 99%, dass der aktuelle Klimawandel vom Menschen gemacht ist. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die diese Tatsache anzweifeln. Wir haben ja schon eine Folge produziert vom ARD Klima Update, die der Frage nachgeht, warum Klimaszenarien bewusst falsch gedeutet werden und was gegen Desinformationen hilft. Ihr findet diese Folge meines Kollegen Markus Schödel in der ARD Sounds App. In dieser besonderen Ausgabe vom ARD Klima Update gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir gehen der Frage nach, was ist, wenn Zweifel an Fakten wie dem Klimawandel kein Zufall ist, sondern ein Geschäftsmodell? Und eben dieser Frage ist ein Team aus Reporterinnen und Reportern in einer aufwendigen Recherche nachgegangen. Herausgekommen ist die neue Podcast-Serie Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Und mit einem der Hosts, Patrick Stegemann, kann ich für diese Ausgabe vom ARD Klima Update sprechen. Ich bin Theresa Brenner, schön, dass ihr zuhört.
Das ARD Klima Update.
Es ist das heißeste Wochenende des Jahres. Die Bahn verschickt Hitzewarnungen und draußen sind es über 40 Grad im Schatten. Und ausgerechnet an diesem Wochenende treffen sich auf dem Messegelände von Halle an der Saale rund 150 Menschen, um zu feiern. Und zwar, dass das Klima kein Thema mehr ist. Drinnen kommt derweil die Klimaanlage gegen die Hitze nicht mehr so richtig an. Mein Kollege Patrick Stegemann hat sich für diese Messe ein Ticket gekauft und sich dazugesetzt. Und was er dort gehört hat, war der Anfang einer Spur, die 4 Jahrzehnte zurückführt in eine Industrie, die ein besonderes Produkt verkauft, nämlich Zweifel. Was es damit auf sich hat und was das mit der Klimakrise zu tun hat, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Stegemann. Hallo Patrick.
Hallo Theresa.
Patrick, du bist Co-Host und auch Co-Autor des neuen Podcasts Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Das ist eine neue 5-teilige Story-Podcast-Serie der ARD. Und für diesen Podcast warst du unter anderem im Juni auf dieser Konferenz in Halle. Ich habe davon noch nie gehört. Was war das für eine Veranstaltung? Erzähl mal.
Das ist die Konferenz von EIKE. Das ist das Europäische Institut für Klima und Energie. Hat auch ein ganz seriöses Logo, so blaue Europasterne auf gelbem Grund und klingt nach Wissenschaft. Ist aber tatsächlich das wichtigste Vernetzungstreffen in der deutschsprachigen Szene für Klimaskeptiker, wie sie sich selbst nennen, oder Klimaleugner. Und hat in dieser Form auch schon zum 17. Mal stattgefunden. Mhm. Presse war nicht erwünscht. Es gab keine Presseakkreditierung, beziehungsweise die E-Mail, um die zu erfragen, ist immer wieder zurückgekommen. Also habe ich mir einfach ein Ticket gekauft und habe das bis dahin heißeste Wochenende ja auch jemals in vielen Regionen auf dieser Konferenz verbracht. Dort wurde zum Beispiel sowas hier gefordert. Freispruch für CO2.
Dieser geringe Anteil an CO2, sage ich hier ganz deutlich, hat keinerlei messbare Auswirkungen auf das Klima. CO2 ist Leben, meine Damen und Herren. Und deswegen Freispruch für CO2.
Das ist so einerseits der Sound da. Einer der Hauptredner ist aber auch eigens aus Washington eingeflogen, Mark Moano heißt er, und er ist einer der bekanntesten Klimaleugner der USA, ein richtiger Profi, der das seit 20 Jahren macht. Und der steht da auf der Bühne und hält eine Rede irgendwie als Kämpfer, aber irgendwie vor allem auch als Sieger. Denn seine Botschaft, das sagt er mir später im Interview, ist im Grunde das hier.
It's over, we won, let's go home, goodbye, da, 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 da. Let's let our guard down. No, go ahead.
Okay, also er sagt, es ist vorbei, wir haben gewonnen. Das klingt ein bisschen schräg und vor allem, wenn man das in einer Messehalle sagt, in der ja die Klimaanlage kurz vorher anscheinend nicht mehr funktioniert hat.
Ja, es gibt so einige abstruse Szenen dort. Es ist wirklich, in der Messehalle ist es wirklich wahnsinnig heiß. Die Moderatorin schon am Anfang des Tages fordert das Publikum auf, weiter nach rechts rücken, weil da die Klimaanlage steht, also näher ran an die Klimaanlage, genug zu trinken. Und irgendwann werden dann so riesige orangene Baustellenventilatoren aufgestellt, um überhaupt irgendwie Luftbewegung in diesen sehr, sehr heißen Raum zu bringen. Und man kann sich eigentlich dann kaum noch unterhalten draußen in den Gängen. Ich habe es trotzdem probiert und habe unter anderem den Gründer von EIKE, also von diesem Europäischen Institut für Klima und Energie, gesprochen. Also wenn Sie aus dem Fenster gucken und ich sage, draußen ist es zu heiß, würden Sie sagen, nee.
Nee, es geht ja, heiß ist wissenschaftlich, aber zu heiß ist eine moralische Wertung. Also wir haben nicht Tod durch Klima, sondern Tod durch nicht funktionierende Klimaanlagen.
Warum bist du da extra hingefahren? Was wolltet ihr rausfinden und warum ist das quasi der Ausgangspunkt für euren Podcast?
Also unser Podcast Reich beginnt eigentlich mit einer ganz einfachen Feststellung, nämlich wir sprechen ja immer vom menschengemachten Klimawandel und wenn der menschengemacht ist, gibt es ja auch Menschen, die ihn machen. Also haben wir uns als Rechercheaufgabe gestellt, zu gucken, wer macht sich denn besonders verantwortlich für diese Klimakrise. Und das sind natürlich viele und es ist komplex, aber in dieser ersten Staffel schauen wir uns vor allem Leute an, die Zweifel an der überwältigenden Evidenz für die Klimakrise gesät haben. Und die Eike ist da sozusagen das schillernde Extrembeispiel. Denn das am Ende die eigentliche Erkenntnis, diese Sätze, die da in Halle gefallen sind und fallen, die sind da nicht erfunden worden, die sind Jahrzehnte alt. Teilweise kann man zurückverfolgen, wurden die in die Welt gesetzt von zum Beispiel Ölkonzernen oder von anderen PR-Maschinen, die sehr geölt läuft und uns immer wieder diesen Zweifel verkauft. Und wir erzählen diese Geschichte vom Ausgangspunkt Tabak und Alkohol, wo die gleichen Mechaniken der PR angewandt wurden, bis eben heute zur Klimakrise.
Und diese PR-Spur führt zu einem Mann, dessen Namen die allermeisten wahrscheinlich noch nie gehört haben. Was kannst du zu dem sagen?
Ich auch nicht vor der Recherche. Richard Berman, Rick Berman, ist ein PR-Mann aus Washington, der auch den Beinamen Dr. Evil trägt. Und der ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Heute eigentlich gar nicht mehr so sehr. Fängt so in den 70er Jahren in Washington an. Und er hat mal von sich selber gesagt, er sei ein Mann, der immer ein Messer zwischen den Zähnen trägt. Und seine Fähigkeiten, nämlich zu verschleiern, wo bestimmte Interessen wirken und die Öffentlichkeit zu verkaufen, die verkauft er wiederum der Tabakindustrie, später aber auch Öl und Gas. Und eigentlich geht es bei ihm immer um dasselbe. Er gründet verdeckte Tarnorganisationen, die harmlos klingen, und baut die sozusagen zu Frontorganisationen und zu Bürgerinitiativen oder Forschungsinstituten, die dann eine bestimmte Meinung möglichst seriös in der Öffentlichkeit vertreten sollen.
Und du hast mir erzählt, oder ich habe es in einer Recherche gelesen, der ist berüchtigt in den USA. Das Magazin 60 Minutes hat ihn mal vorgestellt. Das können wir uns ja mal anhören.
Here to explain is Rick Berman. He's the executive director.
Fernsehsender laden Berman gerne ein. Er kann seine Position gut verkaufen.
Good morning, Rick.
Good morning, Allison.
Berman, der Vorsitzende und Gründer des amerikanischen Getränkeinstituts.
Berman's the booze and food industry's 6'4" weapon of mass destruction.
Die Massenvernichtungswaffe der Alkohol- und Nahrungsmittelindustrie wird er hier genannt.
So, und da muss ich einhaken. Das habe ich schon gehört und finde es irgendwie schwer vorstellbar, weil das klingt so, als gäbe es einen einzelnen PR-Mann auf der Welt, der die Klimaleugnung erfunden hat. Und das wirkt unrealistisch. Muss man sich das so vorstellen, dass das ein Mastermind ist, der da die Strippen zieht?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben manchmal im Team gesagt, Berman ist eigentlich kein Mastermind, sondern er ist sowas wie ein gewöhnlicher Gauner. Der ist eher der Spiegel einer Industrie. Und genau das macht ihn ja interessant, dass es ganz, ganz viele Little Bermans gibt, sagen wir irgendwann in der Recherche. Also ganz viele, die seine Methoden kopiert haben, weiterentwickelt haben oder auch andere Methoden gemacht haben, aber immer mit dem Ziel, Zweifel zu säen.
Und diese Serie beginnt aber ja gar nicht mit Öl und Gas, sondern sie beginnt mit einer Mutter aus Kalifornien. Was hat's mit der auf sich?
Ja, es ist eine lange Reise, die wir in diesem Podcast zurücklegen und erzählen. Und die beginnt Anfang der 80er in Kalifornien, wo ein kleines Mädchen, 13 Jahre alt, von der Kirchweihe zurück nach Hause geht und überfahren wird von einem Autofahrer. Und später stellt sich heraus, der war betrunken. Und er war auch nicht das erste Mal betrunken, sondern wurde schon Tage zuvor auch gefasst wegen trunkenen Fahrens. Und das Mädchen stirbt am Straßenrand und die Mutter bewältigt ihre unendliche Trauer über diesen Tod der Tochter damit, dass sie eine Organisation gründet, weil sie sagt, es kann ja nicht sein, dass in diesem Land Leute betrunken Auto fahren und sich keine Strafe stellen müssen, denn so war das bei ihr.
Nobody kills my child and gets away with it.
Und sie gründet damit MAD, the Mothers Against Drunk Driving.
Und mit ihr habt ihr auch gesprochen, auch sehr eindrucksvoll, das können wir uns ja auch mal anhören, was sie da unter anderem gesagt hat.
And then I looked at them and I said, well, how long will they go to prison well, how long will he go to prison for killing my daughter? And they said, oh, he won't go to prison. You'll be lucky if he sees any jail time, because that's the way the system works.
Ins Gefängnis? Sie könne froh sein, wenn er überhaupt in Untersuchungshaft kommt.
Also ziemlich erschütternder Befund irgendwie, dass der möglicherweise gar nicht inhaftiert wird. Und das hat sie wütend gemacht, ja?
Wütend und ihr den Impuls gegeben, MAD zu gründen eben, Mothers Against Drunk Driving. Und das wird einer der größten Graswurzelbewegungen eigentlich der amerikanischen Geschichte. Es gibt Ortsgruppen, 100.000 Unterstützer. Und irgendwann, 1984, unterschreibt Ronald Reagan, der konservative Präsident, ein Dekret, ein bundesweites Gesetz, das auf Candy Leitner zurückgeht und etwas schafft in den USA, was wir heute noch gut kennen, nämlich dass Alkohol erst ab 21 ist.
So God bless you and I am now going to write instead of talk. I'll sign.
Er setzt sich an einen schweren Holztisch. Candace Leitner steht jetzt direkt neben ihm. Sie schaut dem Präsidenten sehr genau über die Schulter. Ganz so, als könne er jetzt, im letzten Moment, doch noch etwas falsch machen. Doch dann setzt er den Stift an. Candace streckt ihren Daumen hoch, Richtung Publikum. Noch während Reagan unterschreibt, schaut er kurz zu ihr hoch. Beide lachen. Als der Präsident den Füller zur Seite legt, hört man Candace. Danke, sagt sie. Reagan gibt ihr die Hand.
Es ist ihr Sieg.
Also da ist diese verzweifelte Mutter, die sich quasi im Alleingang gegen diese übermächtige Alkohollobby und gegen diesen Richard Berman stellt. Und das funktioniert, ja?
Das funktioniert ziemlich lange, weil die Alkoholindustrie, das erzählt uns Candy, sagt, es gibt drei Dinge, gegen die kann man nicht kämpfen, nämlich Gott, Mütter und Apfelkuchen.
There's God, apple pie and motherhood.
Irgendwann kommt aber einer, man ahnt es schon jetzt, der sich dann doch traut, gegen Matt zu kämpfen. Und das ist Rick Berman. Und der macht das, was er häufig tut. Er gründet eine andere Organisation, gegen Matt kämpft, denunziert diese trauernden Mütter gegen trunkenes Fahren öffentlich. Und dann gelingt ihm ein ganz besonderer Coup. Nämlich er zieht Candy Leitner auf seine Seite. Also die Frau, die Matt gegründet hat.
God, this was front page news. I had the press waiting for me when I opened the door to my home.
Das finde ich krass. Also die Frau, die wegen ihres toten Kindes gegen betrunkene Autofahrer gekämpft hat, arbeitet dann plötzlich selber für die Alkohollobby.
Genau, wenig später nach ihrem Seitenwechsel, 1994, tritt sie dann auch in einem Parlament in Virginia auf und kämpft gegen höhere Promillegrenzen an der Seite von Rick Berman und an der Seite der Alkoholindustrie.
Das klingt wirklich spannend und irgendwie ein bisschen verwirrend, als könnte es gar nicht so richtig wahr sein. Aber lass uns mal über die Methode sprechen, die dahinter steht, weil es gibt ja eine Methodik. Wie macht man aus wissenschaftlichem Konsens, also zum Beispiel Rauchen tötet oder Alkohol ist schädlich oder auch die Erde erwärmt sich, eine offene Streitfrage, über die dann diskutiert wird?
Es gibt einen Satz, den wir kennen von der Tabakindustrie, von der die über sich selbst gesagt hat, unser eigentliches Produkt ist der Zweifel. Weil bei Tabak, bei Zigaretten ist es ja ganz offensichtlich, Rauchen tötet. Jeder und jede weiß das. Und was die Tabakindustrie aber über Jahrzehnte vorbildhaft gemacht hat, ist einfach immer das Gegenteil zu behaupten. Und wenn es einen Wissenschaftler gibt, der sagt, Rauchen tötet, stellen Sie einen daneben, der sagt, ja, so ganz genau weiß man es nicht. Und plötzlich ist eine Frage, die wissenschaftlich völlig entschieden ist, so irgendwie in der Mitte. Und man kann sich darüber ein bisschen streiten und Haltungen haben. Und das ist Zweifel.
Und das ist jetzt nicht eine Interpretation sozusagen von euch, dass die das möglicherweise mal so gemacht haben, sondern man kann das sogar nachlesen, ja, diese Strategie.
Wir waren in Kalifornien in einem Archiv, das der Wissenschaftler Stan Glantz aufgebaut hat in San Francisco. Und dieses Archiv beginnt mit einer Kiste, die 1994 vor seiner Tür landet und einer der größten Leaks in der Geschichte der Tabakindustrie ist. Und jemand von Philip Morris hat das sozusagen durchgestochen und da kann man das zum Beispiel lesen. Doubt is our product.
I tell people it was like an archaeologist stumbling into an old tomb.
Also es war ein bisschen so, als würde er in ein altes Grab voller Schätze stolpern, sagt er uns da. Tatsächlich aber heute sieht das nicht mehr nach einem alten Tempelgrab oder so aus, sondern all diese Daten sind online. Man kann sich das angucken, auch von Berlin aus. Und in diesem Archiv kann man Namen suchen zum Beispiel. Und das haben wir natürlich gemacht mit unserem Protagonisten Rick Berman. Der bekommt dort 12.679 Treffer. Man findet aber zum Beispiel auch einen deutschen Lungenarzt und ein paar andere Akteure. Und Glanz hat dieses Archiv dann aufgebaut und hat sozusagen das Archiv zum Tabakzweifel aufgebaut. Aber er sagt noch was ganz anderes dazu.
And it's not only the same scientists, it's the same PR people, it's the same law firms, it's the same lobbying firms. And again, the skills are transferable.
Also was er mit sehr sonorer Stimme sagt, dieselben Wissenschaftler, dieselben PR-Leute, dieselben Kanzleien machen das erst beim Tabak und dann beim Klima. Die Fähigkeiten sind also die gleichen, die sind einfach übertragbar, sagt er.
Verrückt, was das für ein Netz ist und wen ihr auch alles gesprochen habt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Lass uns mal jetzt zum Klimawandel kommen. Du sagst ja, es gab da mal eine Einigkeit, die wir uns heute eigentlich kaum noch vorstellen können. Und so beginnt dann ja auch die dritte Episode eures Podcasts. Das können wir uns ja mal anhören, wie das klingt.
Die 80er Jahre sind eine eigentümliche Zeit. Die Frisuren sind groß, die Schulterpolster auch. Im Westen herrscht diese seltsame Form von Zuversicht, wenn man glaubt, die Zukunft ungefähr zu kennen. Ab jetzt geht's eigentlich irgendwie nur noch aufwärts. Und die Sommer, die werden auch immer besser.
We're in the soup and it's steaming.
In den Vereinigten Staaten wird es 1988 Tag für Tag heißer. In New York schmelzen die Straßen, in Texas füttern Bauern ihre Kühe mit Kakteen. In Indiana singen 19 Misswahlkandidatinnen in Regenmänteln und mit Schirmen ausgestattet. Come rain or come shine. Aber es regnet nicht. Die USA erleben den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Today is the 22nd day of temperatures over 90.
There some people have become so distraught, they have told their congressmen, God is against us.
Für die meisten ist das damals einfach verrücktes Wetter. Unbequem, extrem, sehr, sehr heiß, aber Zufall. Doch in Washington sitzt ein Mann, der davon überzeugt ist, dass es eben kein Zufall ist. Also wir hören, das ist 1988, ich bin kurz danach geboren, 89. Und das ist für mich sozusagen irgendwie als Journalist, aber auch biografisch die vielleicht bewegendste Erkenntnis irgendwie, dass sich eigentlich alle zu diesem Zeitpunkt einig waren. Die Erde wird wärmer, das liegt daran, dass wir Öl und Gas verbrennen, also müssen wir was dagegen tun. Und angestoßen wird das Ganze durch einen NASA-Wissenschaftler, der in einem Hitzesommer 1988, ein Hitzesommer, wie wir ihn heute auch erleben, vor dem Senat tritt.
Altogether, this evidence represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
Und was mich in dieser Recherche am meisten dann auch irgendwie überrascht hat, ist, das war über alle Parteien hinweg. Also auch Konservative haben gesagt, na klar, die Erde wird heißer, das liegt daran, dass wir Kohlenstoffe verbrennen, also müssen wir was dagegen tun. Ein ganz präsentes Beispiel ist George Bush Senior, der ist damals im Wahlkampf, das ist der Vater von George W. Bush und der ist ein Ölmann aus Texas und der macht damals Wahlkampf mit dem White House-Effekt. Er sagt nämlich, Leute, ihr macht euch Sorgen ums Klima, also um den Greenhouse-Effekt, aber sorgt euch nicht, denn ich komme mit dem White House-Effekt.
Those who think we're powerless to do anything about this greenhouse effect are forgetting about the White House effect.
Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das würde heute, nach 40 Jahren eskalierte Klimakrise, heute ein Politiker sagen, obwohl es ja spürbar für alle ist, und würde sagen, habt keine Angst, wir tun jetzt wirklich was dagegen. Es ist fast unvorstellbar eigentlich. Und wenn man dann sich anschaut, dass ein Großteil der CO2-Emissionen erst nach 1988 überhaupt entstanden ist, also zu dem Zeitpunkt, in dem wir alles wussten, dann macht das schon irgendwie oder macht mich das irgendwie fassungslos oder auch so. Ich stelle mir die Frage, in welcher anderen Welt könnten wir heute leben, hätten wir es damals schon hinbekommen.
Und dann ist es ja aber, das erzählt ihr ja sehr deutlich, der Öl-, Gas- und Kohlelobby gelungen, Narrative zu erfinden, die quasi Zweifel an dieser Einigkeit gesät haben. Jetzt ist man eben zerstritten und das ist dann ein Angriff auf die Wissenschaft, das kann man so sagen. Und den erzählt ihr in eurem Podcast ja an einer ganz konkreten Person.
Wir haben Ben Center in London getroffen. Der ist 1995 ein junger Wissenschaftler, Anfang 30, und bekommt eine große Chance, nämlich er soll das IPCC, den IPCC-Bericht mitschreiben, also den wichtigsten Klimabericht. Und damals ist die Frage, wie genau formuliert man eigentlich, was der Einfluss des Menschen auf das Klima ist? Und über Monate streiten sie, dann kommen sie in Madrid zusammen, Ende 95, streiten sich mit der Kohlelobby, mit den erdölfördernden Ländern. Am Ende aber steht der eine Satz.
The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate.
Also zum ersten Mal steht damit sozusagen offiziell wissenschaftlich konsensmäßig festgestellt fest, der Mensch verändert das Klima erkennbar. Also relativ abwägend immer noch. Und ein Kollege sagt am Abend danach zu Senta, nach dieser Konferenz, this will change the world. Und Senta hat uns erzählt, der hatte keine Ahnung, was sein Kollege meinte, der wollte eigentlich nur nach Hause. Und merkt dann in den folgenden Wochen, das verändert wirklich die Welt und vor allem seine eigene. Denn einige Wochen, nachdem dieser Bericht veröffentlicht ist, erscheinen Meinungsartikel in großen amerikanischen Zeitungen, die ihm vorwerfen, die Senta vorwerfen, er habe den Klimabericht wissenschaftlich gesäubert. Und es bricht eigentlich so etwas los, was wir heute einen Shitstorm nennen.
And I had no idea what he was talking about. Not a clue. But he was right. I can get back to normal life, but I was wrong. Normal life never returned.
Okay, also Angriffe gegen ihn persönlich und dann war sein normales Leben vorbei quasi.
Seine Ehe bricht auseinander, seine Frau nimmt den Sohn mit, geht zurück nach Deutschland, die kam aus Deutschland und er verliert auch, es sieht kurzzeitig so aus, als würde er auch seine wissenschaftliche Karriere verlieren. Aber was genau dann mit ihm passiert ist, das erzählen wir dann weiter im Podcast.
Okay, und jetzt ist das alles sehr USA-lastig, aber das ist ein Schwerpunkt bei euch in dem Podcast auf jeden Fall. Warum sollten wir uns hier in Deutschland, in Europa damit beschäftigen? Schwappte das dann irgendwann auch nach Europa über diese Welle der Desinformation?
Also unsere These war am Anfang schon, dass wir in Deutschland ähnliche Muster finden und überrascht hat uns dann aber, wie direkt man die nachweisen kann. Ein Beispiel ist 2009, manche werden sich erinnern, wird Obama Präsident und er macht auch Wahlkampf, wieder mal, mit Klimapolitik. Und was er damals macht, ist, er verweist auf Europa, auf verschiedene europäische Länder, aber vor allem auch auf Deutschland. Er sagt, guckt nach Deutschland, schaut nach Spanien, schaut nach Dänemark, da funktioniert das ja mit der Energiewende. Deutschland war damals relativ weit in der Energiewende. Und was dann passiert ist, dass die ölfinanzierten Thinktanks eine Strategie entwickeln, um das Vorbild Deutschland anzugreifen. Also sie finanzieren zum Beispiel in Deutschland eine Studie, die sagt, die Energiewende kostet Jobs. Die wurde aber finanziert von der Erdölindustrie. Und diese Studie wird sozusagen herangezogen, um zu zeigen, ah, guck mal, das Beispiel Deutschland, das der Obama hier immer zitiert, das funktioniert so gut ja gar nicht. Und man kann sozusagen sehen, dass das so ein bisschen der Beginn ist, auch der Klimawandelleugnung in Deutschland. Und dass diese Argumente sozusagen wie Zombies immer noch hier herumlaufen.
This is in Europe, especially in Brussels, is the heart of the beast, as far as I'm concerned.
Europa, sagt Taylor, das ist einfach das Herz der Bestie.
This is where the myth of the climate crisis has its. This is where its heart is beating.
Das Herz des Klimamythos, das schlage halt in Europa. Und was das konkret bedeutet, wie das nach Deutschland kommt, welche Auswirkungen das hat, das erzählen wir dann im Podcast.
Okay, du machst es weiter spannend. Dann habe ich eine letzte Frage zum Schluss. Wenn man die ganzen 5 Folgen gehört hat, was weiß man dann, was man vorher wirklich nicht wusste?
Es ist die Geschichte dieser verpassten Chancen und Wendepunkte. Es ist auch irgendwie ein Politkrimi, wer diese verborgenen Zweifel sieht, mit welchen Interessen das einhergeht und wie viele Argumente, die wir heute auch noch in der Debatte, in der Klimadebatte haben, wo die eigentlich herkommen. Und wer die gestreut hat.
Okay, ist ein großes Versprechen. Alle, die wissen wollen, ob man das einlösen kann, dieses Versprechen, den empfehlen wir sehr. Den Podcast Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Es gibt ab jetzt alle 5 Folgen in der ARD Sounds App und überall, wo es natürlich noch Podcasts gibt. Das ist eine Produktion von Cliff im Auftrag vom MDR, vom SWR und vom HR. Und Patrick, ich danke dir sehr für euch, für diese gigantische Recherche. Ihr wart wirklich viel unterwegs, habt mit vielen Leuten gesprochen. Und vielen, vielen Dank, dass du das heute im ARD Klima Update so detailliert erzählt hast. Danke.
Danke für die Einladung.
Und ganz zum Schluss habe ich noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. So langsam neigt sich der Sommer ja dem Ende entgegen. Die Hitze ist erstmal überstanden. Aber auch der tollste Sommer schließt ja Risiken und auch Katastrophen nicht aus. Das reicht von Naturkatastrophen über Rettungseinsätze bis zu Cyberangriffen. Und auch die ganz große Weltpolitik macht ja keine Sommerpause. Im Sommerspezial zur Risikoforschung vom Podcast Science Tea Time mit Host Caro Matzko geht es genau um solche Ereignisse. Und ihr findet diesen Podcast in der ARD Sounds App und beide Links, Reich, das Geschäft mit dem Zweifel und auch Science Tea Time, findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Das war's vom ARD Klima Update für den Moment. Ich bin Theresa Brenner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das ARD Klima-Update.